Ich bin jemand, der eigentlich so mit PowerPoint-Präsentationen gar nicht das so häufig macht, weil ich oft das Empfinden habe, das zerstreut, das hängt ab. Aber das ist nun ausgerechnet mal ein Thema, wo das hilft und ich mich deshalb also da sehr mit den Folien reingelegt habe, damit ihr das von daher viel besser und anschaulicher verstehen könnt. Aus welchen Gründen auch immer hat es dem Herrn gefallen, das jetzt zu canceln. Das ist für mich schwierig, für euch wird es an einigen Stellen auch schwieriger, aber wir vertrauen jetzt einfach darauf, dass der Glaube ja aus dem Gehörten kommt. Und in diesem Sinne lassen wir uns jetzt ein auf das, was der Heilige Geist uns auch ohne Beamer und PowerPoint hier zeigen will. Gut wäre es dann, nach ganz altmodischer Art die Bibel auf den Schoß aufgeschlagen zu haben. Wir werden heute uns mit dem Text Daniel 9, 24 bis 27 beschäftigen. Und dadurch, dass ich das dann jetzt nicht immer alles anschlagen kann, ist das gut, wenn ihr das mitlest und wenn ihr von daher ein bisschen was habt, wo ihr dann auch immer wisst, wo wir sind. Wir haben als Thema also die 70 Jahrwochen nach Daniel 9, 24 bis 27 als prophetisches Koordinatensystem. Und ich möchte jetzt, weil wir das noch nicht gemacht haben, den Text mal als erstes lesen. Ich lese ihn nach der Elberfelder so ein bisschen mit den Ergänzungen, die ich dann vom Text her mache. Und es ist kein einfacher Text, auch kein einfach zu übersetzender Text, aber von daher ist es wichtig, dass wir das miteinander einmal vorher in Ruhe lesen und ihr das von der Bibel her dann nachvollziehen könnt. Also Daniel 9, 24. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Hintergrund der Situation, das Volk Israel ist jetzt seit fast 70 Jahren im babylonischen Exil. Und Daniel fragt sich, Herr, wie lange soll das noch dauern, wie lange soll das noch gehen? Und dann schlägt er den Propheten Jeremia auf und sieht, dass dort schon prophezeit ist, dass die Zeit des Exils in Babel, dass die nur 70 Jahre dauern soll. Und er nimmt das und hält das Gott vor und bekommt dann diese Vision über den Engel Gabriel vermittelt von den 70 Jahrwochen. Und der Ausgangspunkt ist also der, dass Gott ihm sagt, hört zu, nicht nur diese 70 Jahre, die ich jetzt über dieses babylonische Exil bestimmt habe, sondern 70 mal 7 Jahre habe ich mir in meinem Heilsplan gesetzt, um mit Israel in dieser Zeit zum Ziel zu kommen. Und darum geht es also hier, 70 Wochen, das ist das Erste, was wir festhalten wollen. Es geht um 70 Wochen, wörtlich 70 Siebener. Und wir kennen die Woche ja immer nur als 7-Tage-Woche, aber in der Bibel gibt es die auch als Jahrwoche. Also eine Jahrwoche besteht aus 7 Jahren. Und wovon hier die Rede ist, sind eben Jahrwochen. 70 Jahrwochen. Also 70 mal 7 Jahre, 490 Jahre. Es geht hier also Gott in dieser Offenbarung um ein Zeitvolumen von 490 Jahren. 70 mal 7 Jahren, 70 Jahrwochen. Gott hat einen Heilsplan. Und in diesem Heilsplan hat alles bei ihm Zeit und Stunde. Und Gott hat sich in göttlicher Souveränität für sein Volk Israel dieses Zeitkontingent von 490 Jahren gesetzt, um in dieser Zeit etwas zu erreichen. Also, wir halten fest, es geht um 70 Jahrwochen, um 490 Jahre. 70 Wochen, 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Über dein Volk Israel, über deine heilige Stadt Jerusalem. Also, es geht bei diesen 70 Jahrwochen um eine Zeit, die Gott sich nimmt für sein Volk Israel. Ganz wichtig festzustellen. Um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Jetzt mal im Vorspann nur kurz zusammengefasst. Gott hat sich also 70 Jahrwochen gesetzt, um mit seinem Volk Israel an sein Heilsziel zu kommen. Daniel 9,25, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Jerusalem liegt in Schutt und Asche, zerstört durch die Babylonier. Und jetzt wird in dieser prophetischen Vision gesagt, da wird irgendwann in der Geschichte von der Weltmacht Persien, wird ein Erlass des Königs ausgehen, dass Jerusalem wiederhergestellt und gebaut werden soll. Und das wird Daniel hier angekündigt. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Gesalbter, hebräisch Meschiach, Messias, griechisch Christos, lateinisch Christus. Also der Gesalbte ist Christus, unser Herr, der Messias Jesus. Also vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu Christus, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Die laufen hintereinander ab, also insgesamt 69 Jahrwochen. Die vergehen bis zu dem Auftreten unseres Herrn Jesus Christus. Und in diesen 69 Jahrwochen heißt es weiter, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Vers 26, und nach den 62 Wochen, also insgesamt nach den 69 Wochen, erst die 7, dann die 62 hintereinander durchgelaufen, wenn auch die 62 durchgelaufen sind, nach den 62 Jahrwochen wird der Gesalbte, der Messias, Christus, ausgerottet werden und nichts haben. Und das Volk, nein, ausgerottet werden und nichts haben. Ihm wird nichts zuteil werden. Das heißt, nach Ablauf dieser 69 Jahre wird hier an dieser Stelle bereits der Tod unseres Herrn Jesus am Kreuz prophezeit. Und dann geht es weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt, Jerusalem, und das Heiligtum, den Tempel, zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut. Das heißt, hier wird bereits die Zerstörung Jerusalems und des Tempels insbesondere im Jahr 70 nach Christus durch die Römer prophezeit. Mit dem merkwürdigen Satz, das Volk des kommenden Fürsten. Da ist also ein kommender Fürst, der auftritt, aber hier im Jahr 70 nach Christus ist es erstmal nur sein Volk, was sich an Israel, an Jerusalem, am Tempel vergeht. Rom. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt Jerusalem und das Heiligtum, den Tempel zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen, bis ans Ende, so wie es der Herr auch in seiner Endzeitrede sagt. Und dann Vers 27, und er, gemeint ist der kommende Fürst von Vers 26, dessen Volk schon den Tempel zerstört hat, der selber aber noch gar nicht aufgetreten ist, der selber eine endzeitliche Gestalt ist. Und er, dieser kommende Fürst, wird einen festen Bund mit den vielen, gemeint des Volkes Israel, schließen für eine Woche. Das ist diese letzte, diese 70. Jahrwoche, die bislang noch aussteht. Für 7 Jahre. Er, der kommende Fürst, gemeint der Antichrist, wird einen festen Bund mit den vielen des Volkes Israel schließen für eine Woche, für 7 Jahre. Und zur Hälfte der Woche, nach 3,5 Jahren, wird er, der kommende Fürst, der Antichrist, Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen Und neben dem Flügel der Cherubim, das Allerheiligste, werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Also dieser Antichrist, wie Paulus es schreibt, durch den Hauch des Mundes unseres Herrn hinweggetan wird. Das ist der Text. Ich wollte ihn einmal kurz mit euch durchgehen, damit ihr es in ganz kurzer, prägnanter Form einmal für euch persönlich diesen Text lest. Und jetzt steigen wir etwas genauer im Einzelnen ein. Das prophetische Wort der Bibel, das ist für viele Gläubige wie so ein Puzzlespiel, bei dem zwar viele Einzelteile auf dem Tisch liegen, aber nicht klar ist, wie diese Einzelteile zusammengehören. Man kennt viele prophetische Einzelaussagen, aber man hat kein prophetisches Gesamtbild, in das diese Einzelteile eingeordnet werden können. Und weil man kein Gesamtbild hat, weiß man oft auch nicht, welche Einzelteile an welche Stelle gehören. Man kann auch schwer beurteilen, ob Einzelaussagen richtig verstanden werden, wenn sie nicht von ihrer Einordnung ins Gesamtbild her korrigiert werden können. Wenn man aber ein Gesamtbild hat, dann kann man immer wieder neu Einzelteile dieses Puzzles an verschiedenen Stellen einordnen und vom Gesamtbild her prüfen, ob sie dorthin gehören oder eben an eine andere Stelle eingeordnet werden müssen. Und manchmal, das ist wie beim Puzzle, da liegt ein einzelnes Teil eine ganze Zeit an einer falschen Stelle, bis man durch Nachbarteile feststellt, dass es da nicht hingehört. Oder ein einzelnes Teil liegt eine ganze Zeit nur daneben auf dem Tisch, weil man noch überhaupt keine Ahnung hat, wo soll man das in diesem Puzzle einordnen. Also, das ist nicht schlimm, sondern das ist dieses, was die Bibel beschreibt als, ihr werdet in der Erkenntnis und auch im prophetischen Wort, ihr werdet wachsen. Stück für Stück wird sich dieses Gesamtbild für euch vervollständigen, so wie der Herr es schon dem Daniel sagt, dass dieses prophetische Buch Daniel von vielen Forschern durchstreift werden wird und die Erkenntnis wird sich mehren. Das ist dieser Prozess. Wir brauchen also für das Verständnis des prophetischen Wortes ein prophetisches Gesamtbild, in das wir die einzelnen prophetischen Aussagen einordnen können. Wir brauchen den großen Rahmen. In einem anderen Bild gesprochen, wir brauchen ein prophetisches Koordinatensystem mit zwei Achsen, um einzelne prophetische Aussagen der Bibel richtig einordnen zu können. Die eine Achse, das ist die Zeitachse. Und die andere Achse, die vertikale, das ist die Achse der inhaltlichen Zuordnung. Und dabei meine ich mit inhaltlicher Zuordnung die Frage, ob eine Einzelaussage jetzt der Bibel des prophetischen Wortes der Gemeinde, dem Volk Israel oder allen Menschen zugeordnet ist. Wir wissen ja, dass Gott in seinem Heilsplan begonnen hat, mit allen Menschen zu wirken. Dann kam die Sintflut. Dann ging es nochmal weiter mit allen Menschen. Dann kam der Turmbau zu Babel. Und dann hat der Herr die Menschheit als Ganzes einfach ihre Wege gehen lassen, dahingegeben, sagt Römer 1. Und dann mit 1. Mose 12 nimmt Gott jetzt eine neue Strategie heilsgeschichtlich auf, nämlich sein Auswahlprinzip. Und er greift sich einen Mann raus, den Abraham, und sagt, aus dir mache ich jetzt ein Volk, und dieses Volk soll Heilsträger für alle Nationen sein. Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und dann bildet er dieses Volk Israel heran. Und es hat eigentlich die Bestimmung von Gott, Träger der Offenbarung Gottes und ein Volk von Priestern zu sein an allen Nationen. Aber sie nehmen diese Berufung Gottes nicht an. Sie haben nur einen Wunsch. Wir wollen sein wie alle Völker. Und diese ständige Ablehnung Gottes, die Untreue, der Eigenwille, spitzt sich dann zu, als Christus auf diese Erde gesandt wird und sie den Messias verwerfen, kreuzigen. Und auch den Heiligen Geist dann zu Pfingsten nicht annehmen, die Botschaft der Apostel nicht annehmen und endgültig an dieser Stelle sich Christus verweigern. Und dann kommt sozusagen die nächste Stufe im Heilsplan Gottes. Dann setzt Gott dieses Volk Israel an die Seite. Er verwirft sie nicht. Er sagt nicht, mit euch habe ich nie wieder was zu tun. Aber er sagt, jetzt werdet ihr an die Seite gestellt. Ich mache mit euch jetzt erstmal nicht weiter. Und dann zündet Gott in seinem Heilsplan Stufe 3. Dann nimmt er aus allen Völkern Einzelne heraus und bildet durch diese die Gemeinde, den Leib des Christus. Und das ist die Zeit, in der wir heute sind. Wir sind die Gemeinde, sein Leib, aus allen Völkern, aus Juden und Nichtjuden. Und dann sagt die Bibel, dass Gott mit uns, mit der Gemeinde, seinen Heilsweg geht bis zu dem Punkt, Römer 11, 25, wenn die volle Zahl aus den Nationen eingegangen sein wird in den Leib des Christus. Dann wird wieder ganz Israel errettet werden, so wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden, Römer 11, 25 folgende. Dann wird die Gemeinde entrückt vom Herrn und er macht dann mit Israel weiter. Und dann wird Israel seine alte Heilsaufgabe wieder wahrnehmen, das Priestervolk zu sein an allen Nationen im messianischen Reich auf dieser Erde. Und wir sehen, so wie es begonnen hat, alle Nationen, Israel, die Gemeinde, so geht es dann in der Heilsverwirklichung nach dem Grundsatz, den der Herr mal genannt hat, Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Jawohl, die Gemeinde als Letzte dazugekommen ist die Erste, die der Herr vollendet in der Entrückung zu sich nimmt. Dann Israel als Zweites gekommen ist die zweite Gruppierung dann, mit der der Herr dann sein Heilsziel erreicht, um dann am Ende alle Nationen, alle Menschen in sein Heil hineinzuführen. Das ist der Plan Gottes. Und wir müssen eben, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir gerade auch prophetische Aussagen lesen, dann müssen wir immer zwei Fragen stellen. Für welche Zeit ist das gesagt? Ist das eine Prophetie, die schon in der Vergangenheit erfüllt worden ist? Ist es eine Prophetie, die gerade sich gegenwärtig erfüllt? Oder ist es eine Prophetie, die für die Zukunft ist? Die Zeitachse, das müssen wir fragen. Und wir müssen als Zweites eben immer fragen, für wen ist dieses Wort gesagt? Ist das ein Wort für die Gemeinde, für Israel oder für alle Menschen? Und darum brauchen wir dieses Koordinatensystem, wo wir prophetische Worte nicht einfach willkürlich rausnehmen, für uns nehmen oder die deuten oder wie wir das jetzt in Corona gehört haben, wo dann Leute erzählen, ja, was hier passiert, ist gerade das und das und das, ganz wild durcheinander, sondern dass wir diesen Rahmen, diesen prophetischen Rahmen, das prophetische Gesamtbild, das prophetische Koordinatensystem haben, von dem her wir unterscheiden lernen, für wann, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, und für wen, Gemeinde, Israel, alle Nationen, ist ein bestimmtes Wort der Bibel, eine bestimmte Prophetie gesagt. Wenn wir dieses nicht unterscheiden, dann geht alles kreuz und quer drunter und drüber. Und da ist diese Prophezeiung von den 70 Jahrwochen so hilfreich für mich, der Schlüssel schlechthin zum Verständnis des prophetischen Wortes, weil uns hier bei dieser Prophezeiung von den 70 Jahrwochen ein Gesamtbild, ein Rahmen gegeben wird, von dem her wir diese ganzen einzelnen prophetischen Aussagen der Bibel jetzt zuordnen, zueinander ins Verhältnis setzen und verstehen können. Und bitte, es geht hier nicht um Daten, Es geht nicht um Daten, sondern es geht um inhaltliche Zeitläufe, um das Wissen, wie die Dinge nacheinander im Plan Gottes ablaufen. Also beim Gottes Heilsplan, wie er sich in uns offenbart, da geht es nie um einen Fahrplan im Sinne von 9.27 Uhr Osnabrück und 10.45 Uhr Hamburg oder weiß ich was. Es geht immer nur um die Streckenführung, nie um die Ankunftszeiten. Aber das prophetische Wort gibt uns die Streckenführung. Und es ist wichtig zu wissen, welche Station kommt jetzt und welche Station kommt dahinter, dass wir das nicht durcheinander bringen. Also, das prophetische Wort gibt uns den Streckenplan, die Stationen. Aber es gibt uns nicht die Ankunftszeit. Die hat der Herr sich vorbehalten. Und diese Offenbarung von den 70 Jahrwochen ist so ein Streckenplan, der uns ein Gesamtbild gibt, einen Schlüssel für das prophetische Wort. Daniel 9 führt uns also in die Situation, Israel, Juda genauer genommen, fast 70 Jahre im babylonischen Exil. Und in der Weltgeschichte verändert sich viel. Das Reich Babel geht unter. Das Medo-Persische Weltreich steigt auf, übernimmt die Weltherrschaft. Und irgendwo am Königshof sitzt dieser Daniel. Und der erlebt, wie diese Weltreiche aufsteigen, untergehen, wie die Umwälzungen weltpolitisch laufen. Und sein Volk, sein geliebtes Volk, immer noch im Exil fern der Heimat ist. Und was tut Daniel jetzt in dieser Situation? Was tut Daniel, als er sieht, wie alles um ihn rum wankt und zusammenbricht? Er guckt nicht ins Internet und nicht in die Social Media. Er guckt in die Bibel. Und was hatte er damals? Er hatte eine Menge. Er hatte unter anderem die Rolle des Propheten Jeremia. Jeremia war ja der Prophet, der 40 Jahre lang bereits in Jerusalem gewirkt hat und dort immer den Untergang, das Gericht Gottes über Jerusalem und den Tempel vorhergesagt hat und immer zur Buße gerufen hat. 40 Jahre lang, bis er dann erleben musste, wie Jerusalem zerstört wurde. Und Daniel wird ja dann ins Exil geführt. Also Jeremia hat, wenn man so will, zu diesem Zeitpunkt, wo Daniel hier unterwegs ist, circa 100 Jahre vorher schon prophetisch gewirkt. Und er hat das aufgeschrieben in einer Rolle. Und wenn wir heute den Propheten Jeremia lesen, dann dürfen wir das in dem Bewusstsein machen, Daniel damals hat bereits auch schon diese Rolle damals noch des Propheten Jeremia gelesen. Und dann liest er in Jeremia 29, Vers 10, eine Parallelstelle wäre noch Jeremia 25, Vers 11, aber ich lese mal nur die eine, Jeremia 29, Vers 10, da liest dann Daniel, denn so spricht Jahwe, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Faszinierend, bevor Gott das Gericht über das Volk Israel vollstreckt, gibt er bereits durch den Propheten Jeremia wieder eine Heilszusage, wieder einen Horizont, wieder eine Aussage über die Begrenzung, über das Ende seines Gerichtes. Das ist so wunderbar, das Gericht läuft noch gar nicht und Gott sagt schon, es wird nur 70 Jahre dauern. Das ist unser Gott. Bei Gott hat Gericht nie das letzte Wort, sondern immer sein Heil. Und so sagt er, bevor er das Gericht vollzieht, schon wieder diese Heilsperspektive. Dieses Gericht ist begrenzt auf 70 Jahre. Und Daniel, und auch das ist wichtig für unseren Umgang mit dem prophetischen Wort, Daniel versteht diese Zahl von den 70 Jahren nicht nur so abstrakt im Sinne von 70, das ist die Zahl der Vollendung und Gott kommt irgendwann und irgendwie so mit allem zum Ziel. Sondern Daniel versteht die 70 Jahre wörtlich als eben echte 70 Jahre. Und er rechnet durch und sagt, wow, die sind ja gerade am Ablaufen. Wir sind ja schon fast 70 Jahre jetzt hier im Exil. Das steht ja unmittelbar bevor. Daniel nimmt diese 70 Jahre wörtlich. Und das lehrt mich, wie wir auch mit Zahlen der Prophetie umzugehen haben. Natürlich haben Zahlen in der Bibel immer auch einen prophetisch-symbolischen Bedeutungsgehalt. Ja, gerade die 7 und die 10 und die 3, natürlich auch. Aber wir dürfen die Zahlenangaben der Bibel eben nicht nur auf so einen verschwommenen symbolischen Gehalt beschränken. Weil wir müssen mal ganz grundsätzlich davon ausgehen, dass wenn Gott 70 Jahre sagt, er auch 70 Jahre meint. Und Daniel tut das. Und wir dürfen das für die 70 Jahrwochen, für die 490 Jahre eben auch tun. Dass wir genauso Gott beim Wort nehmen, wie Daniel Gott hier mit den 70 Jahren ganz beim Wort nimmt. Und jetzt ist es faszinierend, wie Daniel mit dieser Prophezeiung, die er im Propheten Jeremia liest, wie er damit umgeht. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht hättet. Also Daniel liest, wow, 70 Jahre sind fast um, 1-2 Jahre noch, dann ist zu Ende. Dann geht's heim. Jetzt hätte sich in Sessel setzen können, eine Chipstüte holen und die Zeit runterzählen. Das tut er aber nicht. Was tut er? Daniel 9 beschreibt es, er geht ins Gebet und er bekennt Gott die Sünde seines Volkes und seine eigene. Und das ist erschütternd zu lesen, wie er Gott hier Sünde bekennt und Gottes Erbarmen herbeiruft. Also es ist ganz merkwürdig, in der Bibel, da wird Prophetie und Heilsplan Gottes und Wille Gottes, das sind nie Dinge, die so fest da einfach nur stehen und der Mensch steht daneben und sagt, kann ich ja eh nichts machen, setze ich mich hin, gucke ich zu, wie das alles abläuft. Nein, Gott will uns immer hineinnehmen in sein Wirken und in seine Pläne. Er offenbart uns Dinge nicht, damit wir sie als Zuschauer uns angucken, sondern dass wir uns von ihm mit hineinnehmen lassen in die Verwirklichung dieser Dinge. Und das allererste, wo wir zu Mitarbeitern Gottes werden, ist das Gebet. Und genau das tut Daniel. Und Sündenbekenntnis, Neuausrichtung, genau das ist es, was doch auch wir brauchen, wenn wir merken, wie hier und heute sich Prophetie erfüllt und wir in eine endzeitliche Zuspitzung hineinkommen. Das sagt der Herr doch nicht, damit wir sitzen und die Zeit einfach nur runterzählen. Sondern das sagt er uns, damit wir ihm unsere Sünde bekennen, dass wir unser Leben vor ihm wieder klären, in Ordnung bringen, dass wir seinen Auftrag ganz neu ernst nehmen, uns ihm ganz neu zur Verfügung stellen. Das ist der Sinn von Prophetie. Der Herr kommt bald. Nicht runterzählen, aufwachen, in die Gänge kommen, Leben klären, Lasten wegschmeißen, Bindungen lösen lassen. Darum geht's. Wir lesen dann in Daniel 9, während er noch betete. Das wird richtig betont in Daniel 9, während er noch betete. In dem Moment beginnt im Himmel bereits eine Kausalkette zu laufen. Und Gabriel wird auf den Weg geschickt, um dem Daniel auf sein Gebet hin zu antworten. Und das Erste, was dieser Gabriel jetzt dem Daniel vermitteln will, ist, Daniel, das mit den 70 Wochen stimmt, wird Gott so machen. In Kürze ist es soweit. Jawohl. Aber Daniel, denk jetzt bitte nicht, mit diesen 70 Jahren und mit diesem Gericht in Babel ist alles vorbei und das war's und jetzt kommt Gott zu seinem Ziel. Nein, so schnell geht's nicht. Nicht 70 Jahre, sondern 7 mal 70 Jahre hat Gott sich vorgenommen, bis er mit deinem Volk an sein Heilsziel kommt. Und ausdrücklich wird gesagt, 70 Wochen, 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Das heißt, diese 70-Jahr-Wochen, dieses Zeitkontingent ist nicht für die Welt im Allgemeinen oder für uns als Gemeinde. Das ist das Zeitkontingent, das er sich für Israel gesetzt hat, sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Was daran so wichtig und interessant ist, wenn das stimmt und wenn diese ersten 69 Jahrwochen ja alle nur abgelaufen sind in Bezug auf Israel und Jerusalem, dann muss das eben für die letzte, die 70. Jahrwoche auch gelten. Das ist der Gedanke dahinter. Und wir wissen, diese 70. Jahrwoche, das sind ja diese letzten 7 Jahre der großen Drangsal. Und da wird sich dann prophetisch auswirken, wie wir hier wahrnehmen, wenn wir lesen, 70 Wochen sind über dein Volk Israel und über deine heilige Stadt Jerusalem bestimmt. Diese 70 Jahrwochen sind Zeitkontingent Gottes für Israel, nicht für uns die Gemeinde. Wir müssen lesen, wer ist gemeint, wer ist der Adressat, für wen ist das bestimmt. Die 70 Jahrwochen sind für Israel bestimmt, nicht für die Gemeinde, die gab es damals noch gar nicht. Und diese 70 Jahrwochen, dieses Zeitkontingent, diese 490 Jahre, nimmt Gott sich, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen, um den Sünden ein Ende zu machen, um die Ungerechtigkeit zu sühnen, um eine ewige Gerechtigkeit einzuführen in der Aufrichtung des messianischen Reiches, um Visionen und Propheten zu versiegeln. Das heißt, um die Prophetie der Bibel zum Abschluss zu bringen, sie zu bestätigen, sie zu erfüllen, das Siegel hinterzusetzen. Bestätigt, erledigt, erfüllt. Und als letztes, als sechstes, um ein Allerheiligstes zu salben. Das ist das Letzte in dieser Kette der Ziele für diese 70 Jahrwochen. Um ein Allerheiligstes zu salben. Salben, wer wurde gesalbt im Alten Testament? Könige, Priester und Propheten. Wer ist das Allerheiligste des Vaters? Der Sohn, Christus. Es geht also in diesem ganzen Ablauf der Heilsgeschichte Gottes, geht es um den Sohn, um Christus, um unseren Herrn, dass er eingesetzt wird als Messias, als König Israels und Herrscher der Welt. Darum geht's. Am Ende der 70 Jahrwochen steht für Israel die Überwindung, die Beseitigung der Sünde, die Aufrichtung des Gottesreiches und die Herrschaft des Christus. Daniel 9,25: Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. In der Bibel werden uns mehrere Erlasse berichtet, die vom persischen Reich Israel betreffen. Aber nur der 4. Erlass, den wir in der Bibel finden, der von Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus. Wir lesen von ihm Nehemia 2, 1 bis 8. Nur dieser Erlass hat zum Inhalt, die Mauern, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Vorher ging es um andere Dinge, die gemacht werden sollten. Also nur dieser Erlass des persischen Königs 445 vor Christus. Nehemia 2, 1 bis 8. Der hat zum Inhalt, baut Jerusalem und seine Mauern wieder auf. Das bedeutet, 445 vor Christus beginnen diese 70 Jahrwochen zu laufen. Das ist der Startpunkt. Und wir lesen, dass diese ersten 69 Jahrwochen, die 7 und die 62. Warum das in 7 und 62 abgesetzt ist, hat sich für mich bis heute noch nicht erschlossen. Habe ich auch noch keinen gelesen, der mich überzeugt hätte. Wir wissen nur eins, die laufen hintereinander ab. Und warum die einmal in 7 und in 62 aufgeteilt sind, keine Ahnung. Aber sie werden hintereinander direkt zusammen ablaufen, sodass insgesamt 69 Jahrwochen, 483 Jahre. Von diesem Erlass 445 vor Christus bis auf Christus, den Fürsten, den Gesalbten, unseren Herrn Jesus, laufen. Und wenn wir das lesen, dann stellen wir tatsächlich fest, jawohl, wir kommen von diesem Monat Nisan, 445 vor Christus, wenn wir diese 463, danke, ja, 483, wenn wir die runterrechnen und wenn wir dann noch berücksichtigen, dass es sich im prophetischen Wort immer um Mondjahre handelt, die mit 360 Tagen gerechnet werden, so auch im Buch der Offenbarung, dann gehen wir und kommen bis auf den Nisan des Jahres 32 nach Christus. Wir kommen genau im Monat Nisan des Jahres 32 nach Christus an, bei 69 Jahrwochen, bei 483 Jahren. Was ist passiert? Nisan des Jahres 32 nach Christus, da ist unser Herr gekreuzigt worden. Bis auf den Messias, den Fürsten. Dass das stimmt, sehen wir übrigens auch an Lukas 3, Vers 1. Denn da wird gesagt, dass Johannes der Täufer, dass der anfängt im 15. Jahr des Kaisers Tiberius aufzutreten. Und wir wissen, dass Tiberius ab dem Jahr 14 seine Herrschaft angetreten hat. Johannes der Täufer, also im 15. Jahr dieses Kaiser Tiberius, ist das Jahr 29. Im Jahr 29 hat Johannes der Täufer angefangen zu wirken. Wir wissen, dass unser Herr 3 Passafeste erlebt hat, also circa 3 Jahre gewirkt hat, bevor dann Kreuz und Auferstehung kam. Wir sind im Jahr 32, Nisan 32. Und das alles wird hier Daniel schon prophezeit. Anbetungswürdig präzise bis hinein in den Monat des Jahres 32. Und wir sehen in Daniel 9, 26, nach diesen 62, also nach insgesamt 69 Jahrwochen, wird dieser Gesalbte, dieser Messias, Christus, ausgerottet werden und nichts haben. Was hier für eine Vokabel steht, die bedeutet eigentlich den Vollzug der Todesstrafe an einem Kriminellen. Das ist der Begriff, der hier im Urtext steht. Genau das ist passiert. Nur, dass Christus kein Krimineller war, aber genau das ist an ihm vollzogen worden, am Kreuz. Die Todesstrafe für die Kriminellen. Er wird ausgerottet werden und er wird erstmal nichts haben, dastehen. Alle werden sagen, das ist die große Pleite. Und wir wissen, dass der Teufel sich gefreut hat und der Teufel dachte, jawohl, jetzt habe ich die Herrschaft des Messias verhindert. Und dann schreibt Paulus in 1. Korinther 2, sie haben die verborgene Weisheit Gottes nicht erkannt. Wenn die Fürsten dieses Äons diese verborgene Weisheit Gottes erkannt hätten, dann hätten sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Aber es ist ihnen entgangen, dass der Herr durch diese schlimmste Sünde dieses Kosmos die Grundlage für sein allumfassendes Heil legt und dass das Kreuz nicht die Pleite, sondern der Sieg über alle Mächte der Finsternis und des Bösen ist. Und das ist hier, auch in dieser Prophezeiung von den danischen Jahrwochen, ist das die Mitte, auch hier. Er wird weggetan werden, es wird aussehen, als ist alles aus. Und tatsächlich ist es der Anfang. Und dann mit einmal lesen wir nach den 62 Wochen, also insgesamt nach den 69 Wochen. Da wird jetzt etwas passieren, was 3 konkrete Merkmale trägt. Nach diesen 62 Jahrwochen wird erstens der Messias weggetan, ausgerottet werden und nichts haben. Das geschieht direkt am Anfang im Jahr 32. Dann wird aber auch ein zweites Ereignis genannt, was nach den 62 Jahrwochen kommt. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt Jerusalem und das Heiligtum, den Tempel, zerstören. Und das ist erst passiert im Jahr 70 nach Christus. Wir haben also hier bei dieser Aussage und nach den 62 Jahrwochen wird einmal der Messias weggetan werden und nichts haben und das Volk des kommenden Fürsten das Heiligtum zerstören. Hier haben wir 2 Aussagen, die vom Jahr 32 bis zum Jahr 70 reichen. Also 38 Jahre liegen dazwischen. Wir haben aber nur noch 7 Jahre von der 70. Jahrwoche übrig. Das bedeutet, mit dem Ausgerottetwerden, dem Wegtun des Messias, der Verwerfung unseres Herrn, mit Ablauf dieser 69 Jahrwochen, da läuft die Uhr nicht einfach weiter für Israel, sondern Gott hält die Uhr für Israel an. Und jetzt kommt dieser heilsgeschichtliche Einschub, von dem Paulus sagt, das ist von den Äonen her in Gottes Herzen verborgen gewesen. Dass er nämlich eine Gemeinde, ein Leib für den Sohn aus allen Nationen bilden wird. Das ist ein Geheimnis. Das war bis dahin nicht geoffenbart. Das ist erst durch die Apostel, insbesondere den Apostel Paulus, dann geoffenbart worden. Ein Geheimnis Gottes, von den Äonen her verschwiegen, jetzt geoffenbart. Und jetzt wird mit einmal deutlich, dass diese Uhr Israels anhält, nach 69 Jahrwochen, nach 483 Jahren, hält Gott diese Uhr an. Und jetzt kommt eine Einschubzeit. Die Einschubzeit der Gemeinde aus allen Nationen. Die Zeit, in der wir hier und heute leben. Und diese Einschubzeit dauert jetzt schon fast 2000 Jahre. Und diese Einschubzeit wird dann beendet mit der Vollzahl aus allen Nationen, wenn der Herr seine Gemeinde in der Entrückung zu sich nimmt in den Himmel, wie wir es in 1. Thessalonicher 4 lesen. Und dann wird es weitergehen mit Israel. Dann beginnt die letzte, die noch ausstehende 70. Jahrwoche. Und die wird in Daniel 9, 27 so angekündigt. Und er, der kommende Fürst, der Fürst des Volkes, das vorher schon Jerusalem und den Tempel zerstört hat, also der Fürst von Rom, der aber nicht im Jahr 70 gelebt hat, sondern der endzeitliche, antichristliche Fürst ist, aber sein Volk war bereits hier im Jahr 70 tätig. Also es geht in Fortsetzung des Römischen Reiches hier um diesen letzten Weltherrscher, den Antichristen, der aus dieser Machtstruktur heraus entsteht. Und von dem lesen wir in Vers 27, und er, dieser kommende Fürst, wird einen festen Bund mit den vielen schließen, Israel. Also sie verlassen den Bund Gottes und schließen einen Bund mit dem Antichristen. So wie der Herr gesagt hat, mich, der ich im Namen meines Vaters komme, mich habt ihr nicht angenommen. Aber wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das geht auch auf diesen Antichristen. Und er, der kommende Fürst, der Antichrist, wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Für diese letzten 7 Jahre, für diese letzte 70. Jahrwoche. Und dieser Bund wird also ein Friedensbund sein, der Israel offensichtlich Frieden und Sicherheit garantiert und Israel auch die Ausübung ihres Gottesdienstes erlaubt. Und das deckt sich mit dem, was der Apostel Paulus dann in 1. Thessalonicher 5 sagt. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, jetzt haben wir es, dann wird sie ein plötzliches Verderben eilen. Und genauso ist es hier. Wir lesen in Daniel 9, 27, zur Hälfte der Woche, also nach 3,5 Jahren, wird dieser Antichrist Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Wenn er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lässt, was bedeutet das im Umkehrschluss? Dass es die vorher gegeben hat. Wo kann Israel nur Schlachtopfer und Speisopfer Gott darbringen? Im Tempel. Also muss in dieser Zeit ein Tempel wieder existieren. Und der Antichrist in seinem Bund, der garantiert Israel erst, dass sie in ihrem Tempel dann auch Gottesdienst tun können. Und nach 3,5 Jahren, zur Mitte der 70. Jahrwoche, bricht er diesen Bund, zeigt er sein wahres Gesicht und verbietet die weitere gottesdienstliche Ausführung im Tempel. Und neben dem Flügel der Cherubim, also dem Ort, wo die Bundeslade, das Allerheiligste steht, wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Davon spricht doch unser Herr in der Endzeitrede. Ein Gräuel der Verwüstung. Vermutlich ist es dieses sprechende Bild des Antichristen, von dem die Offenbarung in Offenbarung 13 berichtet. Denn wir lesen ja im 2. Thessalonicher 2, dass der Antichrist selbst sich in den Tempel Gottes setzen wird. sich anbeten lassen wird und behaupten wird, er sei Gott. Das ist dieser Gräuel der Verwüstung. Und das wird geschehen, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Das, wovon dann Paulus redet, dass dieser Antichrist bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg, dass er vernichtet wird durch den Hauch seines Mundes. Ganz einfach, ganz schnell. Das Buch der Offenbarung hat ständig diese Zahlen, diese Bezugnahmen von den 42 Monaten, also diesen 3,5 Jahren oder in Tagen gerechnet oder Zeiten, Zeit, eine halbe Zeit. Ständig spricht das Buch der Offenbarung in genau diesen Zeitkategorien von dieser letzten 70. Jahrwoche und insbesondere von der zweiten Hälfte dieser Jahrwoche. Und was wir in Offenbarung 6 bis 19 lesen, ist eigentlich eine konkrete Darstellung dessen, was in dieser 70. Jahrwoche abläuft. Von daher haben wir Bezugsgrößen, die wir einander endlich zuordnen können. Und dann kann nicht jeder kommen und dir erzählen, wenn hier Corona ist, ja, hier erfüllt sich gerade Offenbarung 11 und Offenbarung 13 und was ich alles gehört habe. Und ich dachte immer, wo ist denn der Bund? Dieser Friedensbund des Antichristen ist noch gar nicht da. Also können wir noch gar nicht in der Phase sein. Wir sind immer noch beim Anfang der Wehen. Noch nicht in diesen letzten Presswehen. Da sind wir noch nicht. Die wichtige Frage, die sich für uns stellt, ist eben an dieser Stelle, wann ist denn die Entrückung der Gemeinde? Wann hört die Gemeindezeit auf? Da könnte man jetzt ganz viele Argumente und Bibelstellen nennen und bringen. Ich möchte nur von diesen 70 Jahrwochen her jetzt kurz ein Licht darauf werfen. Wenn die ersten 69 Jahrwochen nur für Israel waren, warum sollte die 70. Jahrwoche mit einmal für die Gemeinde noch sein? Nein, die Gemeinde ist der Einschub zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Die Gemeindezeit ist ein Einschub, ein Geheimnis Gottes, hat mit den 70 Jahrwochen nach meinem Verständnis überhaupt nichts zu tun. Und wir lesen, dass diese zweite Hälfte der letzten 70. Jahrwoche, das, wo der Antichrist den Bund brechen wird, dass das die Zeit der großen Drangsal ist. Und es steht im Alten Testament für Jakob auch wieder, die große Drangsal für Jakob. Aber am Ende wird Israel aus ihr errettet werden durch die Wiederkunft des Christus. Und der Daniel, der fragt in Daniel 12, Vers 7, nachdem er das alles so gehört und verarbeitet hat, Herr, wie lange wird denn das alles dauern, dass Israel errettet wird aus dieser großen Drangsal? Und dann wird ihm geantwortet, Daniel 12, Vers 7, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Wieder diese 3,5 Jahre der zweiten Hälfte. Und jetzt kommt aber noch eine inhaltliche Zuordnung. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden all diese Dinge vollendet sein. Also auf der einen Seite eine klare zeitliche Zuordnung, wieder mit den 70 Jahrwochen begründet. Dann aber auch, es geht nicht nur um Zeit, die runterläuft. Im Heilsplan Gottes geht es ja nicht nur darum, dass ein bestimmtes Zeitkontingent runterläuft, sondern dass der Herr mit dieser Zeit, in dieser Zeit etwas wirken möchte. Und deshalb kommt hier diese inhaltliche Aussage noch dazu, diese Kehrseite. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, aber nicht nur diese Zeit abgelaufen ist, sondern wenn dann eben auch die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird. Das heißt, Israel wird nicht gerettet durch den Iron Dome. Israel wird nicht gerettet durch seine Spitzenarmee. Israel wird in höchster Bedrängnis, in absoluter Aussichtslosigkeit unter dieser Macht des Antichristen gerettet vom wiederkommenden Christus. In dem Moment, wenn ihre eigene Kraft zerschmettert ist dann greift der Herr ein. Und was hier geschieht in der Heilsgeschichte Gottes, ist ein ganz tiefer Grundsatz im Handeln Gottes mit uns allen. Immer geht es darum, dass nicht unsere Schwäche, sondern unsere eingebildete Stärke das Problem für Gott ist. Immer geht es darum, dass erst unser Eigenwille, unsere eigene Kraft zerschmettert werden muss, damit wir so weit sind, zum Herrn zu rufen und sagen, Herr, keine Ahnung, wie das noch werden soll. Hilf, Herr, greif ein. Und darum sagt Paulus, dass die Kraft Gottes in Schwachheit vollendet wird. Die Pleiten, Pech und Pannen, Leiden, Nöte, Drangsale unseres Lebens laufen auch immer unter dieser großen Zielbestimmung, dass wir loswerden von unserer eigenen Kraft, damit die Kraft Gottes sich in uns entfalten kann. Denn erst wo wir am Ende sind, da kann Gott anfangen. Und darum geht's auch im Zerbruch und in diesen Wegen unseres Lebens. Und das dürfen wir wissen. Der Herr wartet nur darauf, wenn wir mit leeren Händen vor ihm stehen, dass er jetzt anfangen kann. Das gilt heilsgeschichtlich, 70 Jahrwochen Israel. Und das gilt für jeden von uns, auch im persönlichen Leben. Amen. Wir beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du hineingekommen bist, dass du dich hast kreuzigen lassen, dass du dastandest, als hättest du nichts. Und dass doch dieser Moment, dieser tiefste Punkt, diese absolute Pleite, das Nichts, die scheinbare Zerstörung von allem, der tiefste Punkt, der Punkt war, an dem dein Heil begonnen hat zu laufen für deine ganze Schöpfung, Herr. Dass du aus diesem tiefsten Punkt die größte Herrlichkeit machst. Und Herr, danke, dass das auch für unser Leben gilt. Dass unsere Tiefpunkte die Momente sind, an denen du anfangen möchtest, in unserem Leben die Regie zu übernehmen. Und dass wir, wenn wir in die Weltgeschichte gucken und in das Chaos, was gerade läuft, dass wir nicht ins Internet und in die Social Media hineingucken, uns den ganzen Tag nur damit zudröhnen, sondern in dein Wort gucken. Das hast du uns alles schon gesagt und uns gezeigt, wie die Stationen deines Heilsplanes laufen und auf welches Ziel es zugeht, Herr. Und dann führ uns ins Gebet, dass wir wirklich ganz neu vor dir unsere Sünde bekennen, loslassen, uns reinigen lassen, uns ausrichten lassen, uns ganz neu orientieren und dir ganz neu unser Leben geben. Herr, wunderbar präzise hat sich dein Wort erfüllt. Und so präzise wird es sich auch in Zukunft erfüllen. Dein Wort ist wahr, dein Wort ist wunderbar und ein Licht für uns in einer finsteren Zeit. Öffne uns dein Wort, öffne uns die Herzen, mach uns zu Menschen, die in dieser finsteren Zeit eine Hoffnung ausstrahlen, dass diese Welt neugierig wird und uns fragt, was habt ihr denn für eine Hoffnung? Und wir dann ihnen Zeugnis geben können von dieser großen Hoffnung, die du uns geschenkt hast. Du kommst, du siegst, du bist der Herr aller Herren. Wir danken dir und beten dich an. Amen.